Unser Predigttext für heute Morgen steht im Kolosser Kapitel 3. Kolosser 3, 1 bis 17. Und ich bitte wieder, dass wir für die Schriftlesung aufstehen und anschließend bete ich noch. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Und zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Und bitte gib jetzt Gnade und Weisheit und die rechten Beispiele für die Verkündigung. Bitte gib offene Herzen, dass der Same deines Wortes einfallen kann und dass er in unserem Leben Frucht bringt. Amen. Wir nehmen Platz. Ich möchte vorab was sagen. Ich halte diese Predigt nicht, weil ich die Zuversicht hätte, dass das bei mir im Leben stimmen würde. Heute redet jemand zu euch, der an allen Ecken und Kanten hier gefehlt hat schon und Kämpfe hat. Aber ich verkündige das in der Zuversicht, dass das heute unsere Botschaft sein soll, weil das wichtig ist für uns. Und wenn wir das hier lesen am Anfang des Textes, das sind ja so vier Verse, die kannst du dich ja vor allem als Frischbekehrter regelrecht verlieben. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, doch wunderbar. Ist es ja auch. Es ist doch wunderbar, was bei unserer Bekehrung, bei unserer Wiedergeburt passiert ist. Dass wir ja eigentlich mitgestorben sind am Kreuz, aber auch mit auferweckt wurden, um jetzt ein ganz anderes Leben zu führen. Und dass das überhaupt jetzt möglich ist, ist ja wunderbar. Und hier steht das ja so wunderschön in dem Text, wo der Christus ist. Droben ist der Herr Jesus, der Gesalbte, der sitzt zur Rechten Gottes. Und der sitzt da, weil er alles vollbracht hat, weil er die ganze Erlösung vollbracht hat, bis ins Letzte. Alles, was das Gesetz an Gerechtigkeit gefordert hat wegen unserer Sünde, das hat er getan. Und das ist fertig. Er hat es vollständig vollbracht und wir dürfen es einfach nur noch glauben, im Glauben annehmen Und doch oft haben wir hier schon ein Problem. Der Jesus sagt einmal, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und ein andermal sagt er, wovon das Herz voll ist. Luther hat es dann so übersetzt, davon geht der Mund über. Wir können nicht den Mund halten von dem, was uns erfüllt. Wir können manchmal eine Zeit lang was spielen. Aber man merkt es über kurz oder lang, was du redest und was du vorne redest und was du zu Hause redest und auf Arbeit redest, wovon dein Herz wirklich voll ist, was da drinnen ist. Und ist das das, was hier steht? Hier steht ja im Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und für Trachten, es steht eigentlich das bekannte Wort, das kennen wir zum Beispiel aus dem Philipper 2, die Gesinnung Christi zum Beispiel. Da steht dieses Wort, wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus auch war. Und wenn er da oben ist, der die Erlösung für uns geschaffen hat, dass wir ein neues Leben leben können, hier ein anderes Leben als bisher, dann sollte er doch die Gesinnung unserer Gesinnung ausmachen. Das, worauf wir unser Denken richten. Lass uns das einmal aufschlagen in Philipper 2. Diese bekannten Verse einmal lesen. Philipper 2, 5 bis 8. Und da steht, denn ihr sollt so gesinnt sein, da steht unser Wort, wie es Christus Jesus auch war. Also im Griechischen steht dasselbe Wort wie in unserer Kolosser 3 Stelle, Vers 2. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Sein ganzes Denken war darauf gerichtet, dieses Opfer zu bringen. Und wenn sein Denken unser Denken sein soll, dann ist das, wovon unser Mund überfließen sollte, das, was in unserem Herzen der Schatz ist, dass er sich nicht zu schade war oder zu fein war, auf unsere dreckige Erde zu kommen, die beschmutzt ist mit Sünde bis zum Geld nicht mehr. Und um uns zu retten, dann sollten wir uns darum drehen, das sollte unser Denken ausmachen. Und oft sind es da andere Dinge, die unser Denken ausmachen im Alltag. Manche Sachen können wir nicht abstellen. Wenn man auf Arbeit ist, dann muss man sich auf seine Arbeit konzentrieren, dass man die auch gut macht. Der Gläubige soll ein guter Arbeitnehmer sein. Oder Arbeitgeber, je nachdem, welche Rolle man da hat. Dann soll man das auch gut tun. Aber was ist sonst das, womit wir uns gerne beschäftigen in den Gedanken? Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und doch haben wir alle doch so einen Lebenswillen. Wir wollen leben, wir wollen uns entfalten. Und die Bibel sagt uns aber, ihr seid gestorben. Ihr Gläubigen, die ihr an Jesus Christus gläubig geworden seid, ihr seid Tote. Ihr guckt nicht mehr nach Selbstverwirklichung und freier Entfaltung. Ihr guckt nach seiner Verwirklichung, nach seiner freien Entfaltung im Leben. So wie das Johannes der Täufer mal sagte, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ich denke, das ist ein Satz, den sollten wir vorne in unsere Bibeln reinschreiben. Dass das beim Bibellesen passiert, dass er immer mehr Gestalt in unserem Denken annimmt, in unserem Herzen und wir immer weniger werden. Und das ist ja ein Wachstum. Das muss ja auch irgendwann mal losgehen. Wenn wir gläubig sind, müssen wir uns dem auch irgendwann mal stellen, dass ich weniger werden muss. Er muss mehr werden. Und dann steht hier in Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also brauchen wir jetzt ein neues Leben. Also das haben wir ja eigentlich. Aber jetzt steht hier, das sollen auch noch, für dies offenbar werden, steht ein Wort im Griechischen, das heißt einfach, es soll sichtbar werden, man soll es sehen können. Es soll sichtbar werden. Dafür müssen wir aber auch Tote sein. Wisst ihr, wenn wir dann in Römer 6 zum Beispiel lesen, diese berühmte Bibelstelle, dass wir mitgekreuzigt worden sind, mitgestorben sind am Kreuz und wir sollen uns dafür jetzt halten, dass wir solche sind, dann ist das eine Art Selbstmord. Da muss ich das töten, was mir gefällt. Und dann soll Folgendes passieren. Wisst ihr, hier denken wir als erstes natürlich an so Sachen. Ich glaube, wer den Zettel genommen hat, da fehlt diese Stelle drauf. 1. Korinther 3, 2. Geliebte, wir sind Kinder Gottes, aber noch ist nicht offenbar, was wir werden sollen. Da steht für offenbar auch wieder unser Wort. Also wenn der Jesus wiederkommt, dann werden wir auch wirklich äußerlich Kinder Gottes werden. Dann wird ja bei der Auferstehung bzw. bei der Entrückung unser sterblicher Leib von der Unsterblichkeit verschlungen werden, schreibt Paulus uns einmal. Ich weiß nicht, wie das ablaufen wird, aber auf jeden Fall wird das Ergebnis wunderbar sein. Das ist der Leib des Todes, der Leib der Sünde uns endlich genommen. Dann haben wir einen neuen. Aber ich denke, wir müssen hier nochmal einen Schritt zurückdenken und 2. Korinther 4 aufschlagen. Und zwar Vers 10, das fängt hier mitten im Satz an. Und wir wollen auch nur einen Gedanken hier rausnehmen. Und da steht in 2. Korinther 4, Vers 10. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Wir haben ja nicht nur, für uns ist es oft so theoretisch. Wir wissen alle, der Jesus ist Mensch geworden, von einer Jungfrau geboren, am Kreuz tatsächlich gestorben, leibhaftig auferstanden am dritten Tag, er ist in den Himmel gefahren, hat uns den Heiligen Geist gesandt. Wir haben das im Glauben angenommen, jetzt sind wir wiedergeboren, jetzt haben wir dieses neue Leben. Theoretisch alles klar. Aber auch wenn wir nach Hause gehen am Sonntag, in der Woche, ist das unser Leben. Können wir sagen, wie es hier steht, wie Paulus das uns ja als Vorbild sagt, und ich denke, dieses uns bezieht sich natürlich erstmal auf ihn und seine Mitarbeiter, aber auch auf uns in zweiter Linie. Wir sollen dem ja nacheifern, wie Paulus war. Er sagt, wir tragen das Sterben unseres Herrn Jesus am Leib umher. Wir beschäftigen uns mit dem Sterben Jesu, dass sein Tod eigentlich mein Tod ist. Dass meine Wünsche, meine Vorstellungen, mein Geschmack ist eigentlich gestorben am Kreuz. In ihm ist das tot, wenn ich gläubig bin. Und dann soll Folgendes herauskommen. Hier steht, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Ja, natürlich, es stimmt. Das Leben, das wir leben wollen als Gläubige, das kommt erst in der Ewigkeit frei von Sünde. Aber umso wichtiger ist der erste Teil hier für uns, dass unser Alltag ein anderer wird mit der Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber mit der Zeit soll er sich verändern, unser Wesen soll sich verändern. Aber es geht eben nur durch den Tod Jesu, wenn das unser Denken bestimmt. Gehen wir mal zurück zu unserem Text hier. Wir haben ja hier gelesen in den ersten vier Versen, dass wir nach dem trachten, was droben ist. Und wir haben ja festgestellt, ich meine, das ist das Einfachste, was du feststellen kannst, auch das Wichtigste, dass der Jesus selber da oben ist, der alles vollbracht hat, der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Aber da ist noch etwas, es steht in Philipper 3, 14, das kommt manchmal in unseren Übersetzungen nicht deutlich heraus. Ich glaube, in einer Elberfelder Version steht es ziemlich deutlich drin, dass einem das auffällt. Da steht in Philipper 3, Vers 14, und jage auf das Ziel zu, also wieder unser Paulus, der unser Vorbild ist. Er jagt auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und für himmlisch steht eigentlich dasselbe Wort, das wir aus unserem Text haben, im Griechischen für oben. Wir sind zu einer Belohnung berufen worden, die da oben im Himmel auf uns wartet. Und Paulus sagt, jage danach. Habt ihr schon mal einen Hund gesehen, der irgendwie im Kaninchen oder so hinterhergerannt ist? So sein Jagdinstinkt geweckt wird? Da hat es das Herrchen schwierig, den zu kontrollieren. Und genau diese Intensität meint er hier, wenn er sagt, jage danach. Dein Ziel soll die Belohnung in Christus Jesus im Himmel sein und du jagst danach. Das ist dein Ziel Nummer eins im Leben und dem ordnest du alles unter und das verfolgst du. Ich habe so Kollegen in meinem Bereich des klassischen Gesangs. Also manchmal gibt es da echt Leute, die stecken sich da wirklich ein Ziel und dann beschäftigen sich nur damit. Und die sind auch richtig gut in ihrem Fach. Ich denke, manchmal sollten wir auch solche Christen sein, die sich dieses Ziel stecken. Wir stecken uns das ja gar nicht. Der Jesus hat uns das ja schon vorgesteckt. Aber wir jagen mit dieser Intensität nach. Und das nimmt unseren Alltag in Beschlag, unsere freie Zeit. Was da los ist. Und dann kommen wir in Kolosser 3 zu Vers 5. Und sind wir ehrlich, bis Vers 4 ist alles nett. Aber in Vers 5 fängt er an zu erklären, wie das geht. Und das ist die Stelle, über die man nicht so gerne spricht, ab Vers 5. Da steht nämlich, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, da ihr in diesen Dingen lebtet. Wir beginnen jetzt hier einen Text zu betrachten und unter uns ist keiner, der sich von einem einzigen Punkt freisprechen könnte. Wir haben eine vollkommen allgemeine Aussage über alle Gläubigen, indirekt auch über die Ungläubigen. Aber wir werden hier Punkte lesen und betrachten jetzt, die gehen jeden etwas an. Und keiner kann sagen, oh, da habe ich kein Problem, da bin ich sicher. Da kann mir nichts passieren, ist alles super. Denn sonst hätten wir nicht den Befehl, tötet. Gegenwartsform. Macht das jetzt. Tötet diese Glieder, die Unzucht. Ist ja auch, was du heute ungern ansprichst, ist ja auch verpönt. Sexualität ohne Ehe. Und ist auch, was man an jungen Menschen immer wieder sagen muss. Lass die Finger davon. Wir haben oft Versuche, wie wir das erklären können, warum das schlecht ist. Wisst ihr, erstens ist das einfach so, weil Gott uns das sagt. Und weil er besser weiß, wie man Sexualität lebt. Und er hat den Rahmen der Ehe dafür geschaffen. Natürlich, sowas macht, das sind so Erfahrungen, die wir Menschen gemacht haben, das macht unsere Bindungsfähigkeit kaputt. Das macht unsere Fähigkeit, überhaupt mal eine Ehe zu führen, kaputt. Und davon muss der Gläubige die Finger lassen. Unreinheit, also auch jegliche Form Beschmutzung mit Sünde, die wir zum Beispiel über unsere Augen aufnehmen. Unterhaltungsmedien zum Beispiel. Da muss ein Gläubiger vorsichtig sein, was er sich da anguckt. Er sagt hier Leidenschaft. Da steht im Griechischen Pathos. Und Pathos ist, so würden wir das heute sagen, ist sozusagen ein rhetorisches Mittel. Wenn man nicht über Wahrheit geht oder über Fakten jemand was beibringen will, sondern über emotionale Geschichten, über suggestive Aussagen, wollen wir nicht alle in den Himmel? Ja, klar wollen wir das alle. Aber damit holt man Leute in seine Richtung. Das geht auch im Gespräch, das geht auch mit dem Verhalten, wie ich anderen das mache. Und das darf nicht sein. Ich darf nicht den Menschen hintenrum übers Gefühl in meine Gefolgschaft bringen oder dass er das Ding dann auch so sieht wie ich. Da muss der Gläubige auch die Finger lassen und gucken, wo er das hier einreiht, so ein Wort. In was für eine Liste, wie schlimm Gott es findet. Dann sagt er böse Lust. Vielleicht erstmal so rum, gibt es gute Lust? Nur wenn er sagt böse, dann muss es ja gute Lust haben. Also wenn jemand Lust auf seinen Ehepartner hat, ist es super Lust. Aber wenn ich Lust auf irgendwas anderes habe, das muss ja nicht nur der sexuelle Bereich sein, irgendwas anderes, was mir nicht zusteht, dann ist es böse Lust. Und dann geht er hier einen Schritt weiter und sagt, die Habsucht, die Götzendienst ist. Ich fand das mal so interessant, wie ein Bruder aus Amerika kam, ein älterer Bruder, und wollte dann, ist aber glaube ich schon länger her, da war er noch jünger, Und dann wollte er nicht so hochmütig auftreten, weil wir das ja den Amerikanern ja nachsagen. Die haben ja eine Nase bis unterm Himmel. Das wäre das, die beste und größte Nation der Welt. So würden sie sich verstehen. So ein Empfinden haben wir als Deutsche. Und dann wollte er nicht so hochmütig sein und wollte sagen, ja, wisst ihr, wir Amerikaner, wir sind so, wir müssen immer alles Mögliche haben und uns anschaffen und tolle Häuser haben, obwohl das eigentlich weit über unseren Lebensstandard liegt, an dem, was wir als Einkommen haben. Ja, man sagt ja, die meisten Amerikaner sind hoch verschuldet. Aber das ist für die kein Problem, das ist normal. Man muss sich sowas kaufen. Man muss ein gutes Auto haben und jedes Wochenende in einen Freizeitpark gehen oder so etwas und teuer essen gehen. Das gehört einfach für die meisten Amerikaner zum Leben dazu. Und jetzt wollte er ihnen das sagen. Und guck mal, so sind wir. Wir sind richtig habsüchtig. Da meldet sich ganz hinten ein Bruder und sagt, da weißt du was, hier in Amerika, ihr habt es. Wir in Deutschland, wir hätten es auch gerne. Eigentlich sind wir das auch. Wir wollen gerne haben. Und wir wollen gerne einen gewissen Lebensstandard haben. Und dann nehmen wir es im Kauf, dass uns der Beruf oft so in Beschlag nimmt, dass für den Herrn Jesus immer weniger Zeit ist, dass für Gemeinde weniger Zeit ist. Und Gemeindedienst ist ja nur nicht, wenn wir hier Zeit verbringen, sondern dass wir vielleicht mal für den, der uns beim letzten Kaffee was erzählt hat am Tisch, dass wir dem vielleicht mal für den beten. Oder der Zettel, den wir in der Gebetsstunde bekommen haben, einmal im Monat, dass wir den nochmal rausholen mit dem Gebetsanliegen, das wir da hatten, und dann nochmal dafür beten. Und ich bin nicht nur so flüchtig zwischen Tür und Angel, weil ich da mal Zeit habe, vom Weg von der Haustür zum Auto. Es kann mal nötig sein, dass man sich dafür auch mal mehr Zeit nimmt und vielleicht mal wirklich bewusst in die Stille vor Gott geht mit seinem Wort. Und wirklich mal seine Sorgen vor ihm ausbreitet. Und das braucht manchmal mehr Zeit. Aber oft ist uns doch leider, wir schielen doch immer danach, ja, so eine Lohnerhöhung wäre jetzt nicht schlecht. Und wenn der Chef mehr Arbeit von mir will, ja, dann komme ich doch schon in Versuchung, noch mehr Zeit in die Arbeit zu stecken, dass es mir finanziell noch besser geht. Obwohl der Kühlschrank voll ist. Wir brauchen das doch alles gar nicht. Die Bibel sagt, das ist Götzendienst. Und Götzendienst ist für Gott eine schlimme Sünde. Er sagt hier, tötet eure Glieder auf Erden. Und er sagt, tötet daher, eben weil ihr mit Christus gestorben seid, eben weil ihr das neue Leben in ihm leben sollt und eben weil es an eurem Leben, an euch äußerlich auch sichtbar werden soll, wie ihr euch gebt. Er sagt, tötet. Und tötet heißt hier einfach immer, dass du es immer wieder dann tun musst, wenn es aufkeimt in dir. Dann muss ich dem Nein sagen, weil ich zu Jesus gehöre. Dann muss ich mich von den Gedanken, von der Lust abwenden, denn ein Toter fühlt nichts mehr. Da muss ich mir wieder sagen, ich bin ein Toter, ich will darauf nicht hören. Weil Jesus für mich gestorben ist, ich glaube, dass das stimmt. Und jedes Mal, wenn wir das im Glauben aufrichtig tun, werden wir auch Sieg haben darüber. Wenn wir mehr an uns denken und denken, dass wir es aus unserer Kraft oder aus unserer Anstrengung heraus tun könnten, wird es uns misslingen. Dann werden wir da, wo wir eine Schlagseite haben, wo wir eine Schwäche haben, werden wir Niederlagen haben. Und Gott sagt, um dieser Dinge kommt sein Zorn über die Söhne des Ungehorsams. Wegen solcher Dinge richtet Gott die Welt. Deswegen sollte es gar nicht bei uns im Leben auftreten. Wir Gläubige sollten ja ein ganz anderes Leben haben. Unter ihnen seid ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Und es ist oft wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen, wo wir eigentlich herkommen und wer wir wirklich sind. Es gibt so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie ganz auf Reihe kriege, aber da war ein großer Unternehmer, der hat auf der Straße einen Jungen gefunden, einen Obdachlosen, und hat ihn aufgenommen. Und er hat sich dann über die Jahre in dieser Firma von ganz unten bis ganz oben fleißig hochgearbeitet. Und der war so vertrauenswürdig und gut in seiner Arbeit, dass er ihm diese Firma vermacht hat später. Und dann hat einer seiner engen Mitarbeiter irgendwann gemerkt, der geht ständig in irgend so ein kleines Abstellzimmerchen da hinten. Der verschwindet da ständig drin. Was macht er da eigentlich? Ich meine, er hat ihn dann mal darauf angesprochen, dann sind sie zusammen in dieses Zimmer gegangen und da hat er festgestellt, da war nicht viel drin. Da war gerade mal ein Stuhl drin und an einer Wand war ein Nagel, da hing ein Kleiderbügel dran mit alten kleinen Kleidern von einem Jungen. Und dann sagte dieser neue Geschäftsführer seinem Mitarbeiter, das ist die Kleidung, in der mich unser alter Chef von der Straße geholt hat. Und ich gehe immer hier rein, um wieder auf den Boden runterzukommen und zu wissen, wer ich wirklich bin. Es war wahrscheinlich ein ziemlich guter Chef, der einen guten Umgang mit seinen Mitarbeitern hatte, der nicht drüber schwebte über seine Mitarbeiter, sondern in gewisser Weise auch ihnen auf Augenhöhe begegnen konnte, obwohl er höher gestellt war. Und wisst ihr, wir müssen das auch oft tun. Dass wir uns das in Erinnerung rufen, wo wir eigentlich herkommen. Und manchmal reicht es auch, manchmal hat man sich eher früher bekehrt. Aber sind wir ehrlich, wir wissen doch, wozu wir fähig sind. Und was in unseren Gedanken manchmal tobt. Zum Beispiel an den Dingen, die wir hier eben gelesen haben. Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Vielleicht findet denn jemand in seiner Übersetzung geschrieben stehen, habt das abgelegt. Ist nicht falsch übersetzt, aber gut, dass man auch übersetzen kann, legt es jetzt ab. Ich darf jetzt anfangen damit. Es ist nicht vorbei, wenn ich es bis heute nicht gemacht habe. Ich kann heute anfangen, hier den Willen Gottes zu tun. Ich kann heute umkehren und sagen, Jesus, ja, das will ich, steht in deinem Wort. Ich weiß, dass ich es machen kann, eben weil du für mich gestorben bist, eben weil du auferstanden bist und das mir gilt, kann ich damit jetzt anfangen. Und hier fängt er an mit dem Zorn. Wir sagen das im Alltag so salopp, wenn man böse wird auf jemanden. Und das hört man oft im Tonfall, wenn jemand böse wird. Und er sagt, legt es ab. Seid nicht böse im Umgang mit anderen Menschen. Und als nächstes steht hier Wut. Das ist interessant, dieses Wort hängt zusammen. Also es beschreibt einfach dieses griechische Wort hier, die Lebenskraft eigentlich. Die vom Zwerchfell hier kommt, von diesem Muskel, der so wichtig ist für unsere Atmung. Also aus dem Bauch heraus. Und Wut ist das, was aus dem Bauch heraus explodiert, wenn der Zorn überhand nimmt. Und das sollen wir ablegen. Und wisst ihr, wenn er sagt, legt es ab, dann können wir ja nicht hingehen und sagen, ich habe damit kein Problem. Also muss man schon so extrem phlegmatisch sein, dass einem das nie passiert. Aber sind wir mal ehrlich, wann hatten wir noch nicht Lust, mal lauter zu werden. Wann waren wir das noch nicht? Waren wir das schon mal so gereizt? Ganz sicher. Oder die Bosheit. Also das richtige Gemeinsein. Jemanden in die Falle führen, wenn man mit ihm redet. Und wisst ihr, das können wir Brüder ja wunderbar, wenn wir miteinander diskutieren, dass wir jemanden in eine Falle führen. Und das ist eigentlich richtig gemein. Wenn wir hinterher sagen, ja, du sagst das doch auch. Ist eigentlich richtig gemein. Ist mir auch schon passiert. Und oft sind wir böse, oder wir schicken so Sticheleien los, wie... Kennt ihr die Mutter von Samuel? Dem großen Propheten? Wie hieß die? Hanna. Und wie hieß die andere Frau von ihrem Mann Elkana? Penina habe ich, glaube ich, gehört. Hanna und Penina. Und es steht ja über die Penina, dass sie eine ziemliche Giftschlange war. Die hat die fertig gemacht, weil die Hanna keine Kinder hatte. Und für die Israeliten war das damals schon wie eine Schande, wie ein Fluch. Also wenn du keine Kinder hast, dann bist du vor Gott nicht in Ordnung. Sie hatte ja Kinder. Und weiß nicht, wie will man sich das vorstellen? Vielleicht ging das ja so ab, dass diese Penina ja vielleicht gar nicht so aussah wie eine, die böse war. Die hat dann vielleicht zu der Hanna gesagt, wenn die da wieder am Tisch saßen und wer kleine Kinder hat oder hatte, weiß ja, wie das dann zugeht am Tisch, wenn die Dinger aus durch die Gegend fliegen und vielleicht das Essen auch mal überall hinkleckert. Dann können sie ja gesagt haben zu der Hanna, ach Hanna, hast du es gut. Du brauchst dich damit nicht rumschlagen. Für eine Frau, die sich Kinder wünscht, ist das wie ein Stich ins Herz. Und manchmal müssen wir echt aufpassen, was wir da reden, was wir sagen. Lästerung. Oh weh, die Lästerung. Ach, das machen ja nur die Frauen, oder? Da haben wir Männer ja kein Problem mit. Aber sind wir ehrlich, manchmal erzählen wir was über andere, damit mein Gegenüber denkt, ich wäre besser. Manchmal muss man Sachen auch rauslassen im Gespräch, jemand, dem man vertraut, was man erlebt hat mit jemandem, weil das vielleicht einen so belastet. Das gibt es auch und das ist auch richtig so. Man muss es mal mit jemandem besprechen, wenn es dir mit jemand anderen wirklich schlecht geht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen zu erzählen, was ein anderer wieder gemacht hat, damit mein Gegenüber denkt, der Matthias ist ja eigentlich viel besser als der, ne? Ist er aber gar nicht, er ist genauso ein Sünder. Der hat vielleicht nicht das gemacht, aber andere Dinge. Und es steht hier hässliche Redensarten. Und hässliche Redensarten, das heißt eigentlich, jemand sagt, führt unzüchtige Dinge aus. Also formuliert das. Als ich Jugendlicher war, fingen auf einmal meine Kumpels an, von irgendeinem Buch zu lesen, zu reden und haben das wohl auch gelesen damals. Da ging es über Intimität in der Ehe. Und dann fahren wir irgendwo im Auto zusammen hin und dann fängt der Beifahrer an, daraus vorzulesen. Ich dachte, mir bleibt die Luft weg. Dann fängt er da an, einen Geschlechtsakt zu beschreiben mit Worten. War ganz nett, aber ich dachte, Jungs, hört mal auf, sowas zu lesen. Das ist ja wie ein Porno. Nur schriftlich. Wir müssen manchmal echt aufpassen, vor allem dann, wenn man hier eine Schlagseite hat, wie man über solche Dinge redet. Die formuliert man nicht aus. Das reicht, wenn wir es einmal nennen. Wir müssen das nicht ausmalen. Du weißt nie, reden wir mal nicht davon, was im eigenen Kopf passiert, aber was bei deinen Zuhörern da, wozu die verleitet werden in ihren Gedanken. Da muss man zusehen, dass man, so wie es hier steht über diese Dinge, die müssen aus unserem Mund abgelegt werden, die müssen da raus. Und das müssen wir einmal sehen, dass das auch sein soll und dem auch von Herzen zustimmen, dass wir das tun wollen. Wisst ihr, Bekehrung heißt ja nicht so, ich habe mich bekehrt, ich habe jetzt glaube ich an Jesus und jetzt komme ich einfach so in den Himmel, ich kann machen, was ich will, ich kann mich versündigen, wie ich will, ist alles egal. Wir können darüber diskutieren wegen mir, ob das Heil jetzt verlierbar oder nicht verlierbar ist, aber eins steht fest, wenn Sünde zu unserem Wesen wird, sind wir keine Leute, die Himmelskandidaten sind. Also lasst uns zusehen, dass wir echt sind und notfalls dieses Problem beheben. Wenn ich nie zurechtkomme im geistlichen Leben, dann muss ich vielleicht mal hinterfragen, ob meine Bekehrung echt war. Nicht, wenn ich Fehler mache oder wenn ich so eine Schlagseite habe, wo ich immer wieder reinfalle, sondern wenn ich nichts von diesen Dingen niemals in den Griff kriege. Dann sollte ich mich das fragen. Oder ich sollte mich fragen, ob ich das hier nie wusste oder nie wollte. Obwohl ich mich bekehrt habe. Wir müssen uns solchen Dingen stellen. Das neue Leben in Christus heißt nicht, mach, was du willst, kommst eh in den Himmel und dann wird schon alles gut. Das neue Leben in Christus heißt, du führst ein anderes Leben. Es beginnt ein neues Leben, indem du anfängst, dich anders zu verhalten. Indem du anfängst, den Menschen anders zu begegnen. Er sagt in Vers 9, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Würden wir ja sagen, eigentlich macht ein Gläubiger das doch nicht, lügen. Mir ist als Kind mal was passiert. Ich war am Ende der 4. Klasse in den Sommerferien und hatte kein besonders gutes Zeugnis. Und dann haben meine Eltern mit meiner Klassenlehrerin damals gesprochen und die sind sich alle drei einig geworden, der Matthias wiederholt die 4. Klasse lieber. Also hier vorne redet ein Sitzenbleiber. Boah, das ist peinlich als Schulkind. Ich wollte das gar nicht wahrhaben. Ich dachte, ich gehe auf die Hauptschule, geht doch super. Hätte man machen können. Das wird gerade so gehen, aber sie haben halt festgelegt, für mich als Kind kann es da nicht so viel entscheiden, war auch besser am Ende, der macht die 4. Klasse einfach nochmal. Und dann fragt mich von meinem viel älteren Cousin die Frau, und du kommst nach den Sommerferien auch in die 5. Klasse? Ja. Das hat mich echt lange verfolgt, dieses Ding. Oder so immer wieder mal. War dann bekehrt, habe lange Zeit nicht dran gedacht. Und irgendwann wurde die Frau von meinem Cousin meine Arbeitskollegin in der Pflege. Und dann wusste ich, heute ist der Tag dran. Heute ist die, jetzt ist die Zeit, wo du das hingehen musst und das bekennen musst. Denn du wusstest damals, weil war ich 10 oder 9, ich wusste aber damals, dass es eine Lüge war und dass es nicht stimmt und ich hätte es nicht sagen dürfen. Das habe ich da verstanden, damals. Naja, für sie war das so, ja, ist ja jetzt nicht schlimm, es soll dir vergeben sein, das war gar nichts Schlimmes, ne? Aber geh da mal hin mit so einer Lüge, als du 9 oder 10 warst. Das ist so peinlich. Du schämst dich in Grund und Boden, dass du das dann noch geschehen musst. Aber solche Dinge können dir zu schaffen machen. Und wenn dir das als Erwachsener passiert, in Dingen, wo es wirklich ernst wird, kann das Beziehung zerstören. Das kann einem um die Ohren fliegen und anderen auch. Das ist richtig schlimm, wenn wir das tun. Deswegen sagt er, lügt einander nicht an. Warum? Weil unser alter Mensch der Sünde ausgezogen sein soll. Den habt ihr doch bei der Bekehrung ausgezogen. Ihr wolltet doch keine Sünder mehr sein. Deswegen habt ihr euch ja bekehrt. Ihr wolltet doch gerettet sein von der Sünde. Dass ihr euch nicht in die Hölle zieht am Ende. Das war doch deine Bekehrung. Also tut es nicht mehr. Römer 6, Vers 6. Und da steht, Römer 6, Vers 6, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also erstmal müssen wir was festhalten. In diesem Vers steht als erstes, wir wissen. Wir fühlen das nicht, wir spüren das nicht, wir wissen es. Denn oft, sind wir ehrlich, gucken wir unseren Alltag, wir spüren das Gegenteil in uns. Wir haben Lust, das zu tun, was wir nicht mehr tun sollen. Das juckt manchmal, wir sind manchmal so gereizt von den Umständen oder Mitmenschen, dass wir genauso reagieren. Der eine explodiert vielleicht nicht in der Wut, aber in seinem Zorn zieht er sich dann zurück. Auch nicht richtig. Aber wir wissen, dass das Tatsache ist bei uns Gläubigen. Das ist so. Unser alter Mensch, von dem Paulus hier redet, der ja ausgezogen ist, der wurde mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Das soll so sein, das soll unser Leben werden, dass wir nicht mehr sündigen. Ja, ist, dass wir der Sünde nicht mehr sklavisch dienen, wie ein Sklave, der nicht anders kann. Nein, das Sündigen hat nicht aufgehört mit der Bekehrung, das wissen wir alle und das spüren wir wie verrückt bis heute und das wird auch nie aufhören. Aber wir wissen, dass wir Sieg haben können. Oder sagen wir es so, wir könnten es, wegen ihm. Ein verstorbener Bruder, Herbert Janssen, vielleicht kennt den Namen jemand, hat jetzt vor 2 Jahren kam ja seine Bibel in deutscher Fassung raus. Der hat mal erzählt, der hat Römer 6 gepredigt, 4 Predigten lang, also Sieg über Sünde. Und dann kommt einer zu ihm nach der Predigt und sagt ihm, das klappt nicht, ich habe das versucht, aber das klappt einfach nicht. Er sagt, ja, und genau da liegt der Versuch, das Problem, du hast es versucht. Und du sollst es nicht versuchen, du sollst es glauben, dass er es tut. Ich krieg das nicht hin, wisst ihr, die Sünde steckt in mir drin. Ich krieg die da nicht raus. Aber er kann das und ihm müssen wir glauben, dass das geht. Man kann viel machen, Dinge. Man kann für jemanden beten. Man kann mit jemandem Seelsorge machen. Ich kann das hier vorne erklären. Wenn du und ich das nicht glauben morgen, dann hilft uns das gar nichts. Wir müssen ihm glauben, dass er es tun will in unserem Leben. Und dann gilt das, was hier steht, der alte Mensch ist ausgezogen. Ihr habt es ja getan, jetzt lebt so. Und den Neuen angezogen habt, Vers 10, Kolosser 13. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und dazu steht was in Epheser 2, Vers 15. In Epheser 2, ab 11 zeigt er, dass wir eigentlich gar nicht für das Heil bestimmt waren. Eigentlich waren es die Juden, war es Israel. Aber weil sie es verworfen haben, gilt das Opfer Jesu auch für uns. Und er hat was getan am Kreuz. Er hat sein Blut gegeben. Er wurde unser Friede. Und dann steht in Epheser 2,15, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Wisst ihr, dieser neue Mensch ist nicht nur für mich, sondern für uns zusammen. Und egal aus welchem Volk wir kommen oder welchen kulturellen Hintergrund wir haben. Und der bewirkt, eigentlich soll das bewirken, dass er bei uns Frieden stiftet. Und wir wundern uns, dass manchmal kein Friede da ist. Das Problem liegt zwischen ihm und mir. Weniger zwischen dir und mir. Weil diese Beziehung nicht stimmt. Weil wir nicht anfangen, im neuen Menschen zu leben. Weil wir das nicht bedenken. Weil es nicht unser Denken ist. Weil wir das vielleicht zu anstrengend finden. Oder lieber gewohnt sind, nach unserem Bauchgefühl zu handeln. Funktioniert es nicht. Eigentlich sollte das passieren bei Gläubigen. Wir sollten uns das wirklich zu Herzen nehmen. Ich sage mir das auch selber. Wenn du jetzt denkst, da zwei Punkte, Matthias, stimmt bei dir nicht. Fuck, meine Frau, da kommen noch drei dazu. Aber wir sollten uns das ab heute mal zu Herzen nehmen, was hier steht. Er sagt, ihr habt ihn angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Dieser neue Mensch, den hat Gott geschaffen nach seinem Ebenbild. Das heißt, der ist wirklich heilig, also von ihm in Beschlag genommen, und er ist wirklich wahrhaft gerecht. Und Gerechtigkeit kommt nur von Jesu Blut her. Und nur wenn man gewaschen ist in Jesu Blut, wenn man sich auch seine neuen täglichen Sünden abwaschen lässt durch Jesu Blut, kann man gerecht auch mit anderen umgehen. Dann geht es. Und das soll das sein, was uns beschäftigt. Ich fand das mal interessant, wie so ein, ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, Elias Schrenk, das ist, sagen wir mal so, die geistliche Generation vor Wilhelm Busch. Ich glaube, der Name sagt einigen was. Der Pastor Wilhelm Busch aus dem Ruhrgebiet musste sich mit den Nazis rumschlagen, hat danach noch weiter evangelisiert, evangelischer Pfarrer. Das war so die Generation davor. Auch ein Pfarrer, Theologie studiert, große evangelistische Arbeit gemacht. Und er erzählt einmal von sich, ich glaube, in seinem Tagebuch hat das gestanden, er sagt, er hatte einmal, später war schon, hat schon seinen Dienst angefangen nach seinem Studium, er sagte, das war für ihn so eine große Erkenntnis, dass das Blut Jesu reicht für alles, um in den Himmel zu kommen. Ich muss nichts mehr tun. Sein Blut reicht. Das hat ihm vorher nie einer beigebracht. Aber das ist das Wichtigste. Denn nur da kommt die Gerechtigkeit her. Nur wenn wir gewaschen sind in Jesu Blut und uns täglich wieder die Sünden abwaschen, wisst ihr, natürlich, für die Errettung ist es passiert bei unserer Bekehrung. Jetzt sollen wir in dieser Beziehung leben. Jetzt soll das wirklich bei uns passieren. Damit das passieren kann, ist das unabdinglich. Dass wir ständig zum Herrn Jesus kommen und sagen, Jesus, ich muss dir eingestehen, ich habe schon wieder was gemacht. Vielleicht zum 100. Mal oder 1000. Mal. Aber das ist unabdingbar. Ohne dem geht es nicht. Wir kommen nicht weiter. Wir treten auf der Stelle. Vers 11, wo nicht Grieche noch Jude ist. Also die Griechen stehen ja auch für die Heiden im Allgemeinen, also für uns. Und die Juden, das sind die, die die Bündnisse hatten, das Gesetz Gottes. In Christus zählt das nicht mehr. Und der geht ja hier weiter. Das ist vielleicht für uns kalter Kaffee. Wir sind damit gar nicht so konfrontiert, weil wir keine Juden in der Gemeinde haben, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, die hierher kommen. Weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, also das Gesetz Moses halten oder frei sein davon oder gar nicht unter dem Gesetz sein. Als nächstes sagt er ein paar interessante Dinge. Er sagt, es gilt nicht mehr, wenn jemand ein Barbar ist. Ich meine, das war damals zu der Zeit ein Volk, das östlich vom Römischen Reich war, aber ich bin mir da nicht sicher. Die Skythen waren es auf jeden Fall. Aber die Barbaren, das war so für die Römer so eine, ich will nicht sagen Unterklasse Mensch, aber die hatten nicht so das Niveau von dem, zwar vor allem sprachlich, diesen Barbaren, weil sich das für die so anhörte, als würden die so sich unterhalten, das klingt dann nur ba 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 ba. Aber ihre ausgefeilte griechische und lateinische Sprache, die war ja dem viel überlegen, aber wir waren ja viel besser. Und hier schreibt uns die Bibel, das gilt nicht mehr. Sprachliche, kulturelle Unterschiede, die zählen in Christus nicht mehr. Man gehört trotzdem zu einem Leib. Denn du musst auch Gemeinde darüber wachen, dass sie für sie nicht die Kultur, das kann ja auch eine sehr christlich geprägte Kultur sein, dass sie fürs Gemeindeleben nicht entscheidend ist. Weil man solche Leute dann ausstößt damit. Er sagt als nächstes, es ist ein Skythe. Und das waren für die so sehr unkultivierte Leute. Also wenn jemand aus einem Land kommt, der eine Kultur hat, vielleicht ist es so Flüchtlinge und dann benehmen die sich nicht wie wir. Es gibt ja diese zwei Kataloge für die Ältesten, welche Charaktereigenschaften sie haben sollen, wenn sie Älteste werden. Und dann steht da Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft heißt, wenn man es wörtlich nimmt, die Liebe zu Fremden. Also die damals Fremde aufgenommen haben ins Haus, weil die nicht überall an jeder Ecke eine bezahlbare Herberge gefunden haben. Sie mussten sie dann im Haus bei jemandem schlafen, wenn man die aufnimmt. Also diese Liebe zu Fremden. Und sind wir ehrlich, oft mögen wir sie einfach nicht. Wir wollen mit den Leuten noch nichts zu tun haben. Und wenn, entschuldige den Ausdruck, und wenn der Penner mich auf der Straße anspricht und mal einen Euro will, dann mag ich ihn nicht. Aber in Christus zählt das nicht. Und in Christus heißt dann auch, ich begegne diesen Menschen trotzdem in Liebe. Also ich muss mir bewusst sein, wenn Gefahr von jemandem ausgeht. Ich muss eigentlich dumm sein. Aber ich soll ein Herz für diese Menschen haben, dass sie auch zu Jesus kommen können. Und wenn dann jemand gerettet ist, dann zählt es nicht mehr. Dann soll es nicht mehr das sein, was uns trennt. Denn es ist ein Unterschied, den man annimmt in Christus. Und am Schluss heißt es hier, sondern alles und in allen Christus. Das ist Top 1, worum wir uns auch drehen. Es ist manchmal schwierig, du redest mit Leuten und sagst ihnen, ja, in unserem Reden sollte das ja erkennbar sein. Ja, Jesus ist der Wichtigste. Und im nächsten Satz redet er schon über alles andere wieder. Sofort. Das schlägt innerhalb eines Kommas um, was ihm noch alles wichtig ist. Aber wisst ihr, wir haben oft ihn vergessen und wir haben vergessen, in ihm zu ruhen. Dass sein Blut reicht. Dass sein Blut mich reinwäscht und reicht, um in den Himmel zu kommen. Dass es reicht, den anderen Bruder oder Schwester reinzuwaschen, dass er auch in den Himmel kommt. Und dass wir uns hier gemeinsam durchschlagen können. Und das ist nicht einfach, das lesen wir gleich. In Vers 12 geht es dann weiter. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ja, wenn das der Prediger für die anderen predigt, super, die sollen sich mal mir gegenüber so verhalten. Aber wisst ihr, wir sind ja alle die Auserwählten Gottes. Die Gläubigen. Und das ist zuerst einmal im einfachen Sinn einfach eine Beschreibung für echte Gläubige. Also jeder, der gerettet ist, der ist ein Auserwählter, ein Heiliger. Er ist vom Grundsatz her jemand, der gewaschen durch Jesu Blut ist, gereinigt ist. Und das kennen wir aus dem Alten Bund. Dann kommt das Öl, um es für Gott in Beschlag zu nehmen. Das jetzt ihm gehört, dass er damit machen kann, was er will, dass er es einsetzen kann für sein Werk. Und wir sind Geliebte. Wisst ihr, das hört sich alles, das ist hart. Ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte Angst vor dieser Predigt. Eigentlich habe ich es immer noch. Aber wir sind auch geliebt von ihm. Egal wie eklig wir manchmal sind. Und sind wir ehrlich, wir sind oft eklig zu anderen. Und trotzdem liebt er uns. Und weil das so ist, weil diese drei Dinge für uns Gläubigen Tatsache sind, lasst uns jetzt anziehen, herzliches Erbarmen. Also wirklich ehrliches, aufrichtiges Mitleid haben mit jemandem. Und ich denke, ach, der nervt mich, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, mit dem rede ich jetzt nicht mehr. Sondern es sollte wirklich Erbarmen bei uns auslösen, so wie es bei unserem Herrn war, der die Volksmenge ansieht und Erbarmen mit ihnen hat, weil sie keinen Hirten haben. Und wir wissen, wer der gute Hirte ist, er selber. Und vor allem die Juden damals, sie hatten keine Hirten. Sie hatten keinen Hirten. Sie hatten sich lange von Gott abgewendet für ihre eigenen Regeln. Die waren ihnen wichtiger. Da gab es auch viele Ausnahmen. Aber die Masse hatte sich davon abgewendet und Regeln und Dinge äußerlich sind uns dann wichtiger als das, was drin läuft. Und es ist so wichtig, dass diese Dinge, die laufen ja erst im Herzen ab und dann kommen sie raus. Und es fängt im Herzen an. Er sagt weiter, Freundlichkeit. Also nicht streng und böse immer mit den anderen reden, sondern eigentlich sollten wir im freundlichen Ton miteinander reden. Er sagt demütig. Und demütig ist man in erster Linie immer Gott gegenüber. Ich muss mir klar sein vor Gott, dass ich ein begnadigter Sünder bin. Wir kennen den Psalm 22, warum, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann ist ja der Psalm, den deutet die Bibel ja auch selber auf Jesus Christus am Kreuz hin. Und da steht drin, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Und wenn der Jesus am Kreuz wie ein Wurm vor Gott war, was sind denn dann wir? Bestenfalls ein Staubkorn. Und oft sind wir die Herren, die sagen, wo es lang geht. Wir wollen die Herren sein über die Schrift. Aber wir sollten uns vor ihm demütigen, er hat recht und ihm kindlich glauben, was da steht. Also nicht nur für wahr halten, sondern uns wirklich drunter stellen. Und das dann in der Begegnung mit den anderen sollte das zu sehen sein. Dann kommt, dass wir auf einmal sanftmütig sind. Das steht vielleicht bei jemand anderen milde. Im 2. Timotheus sagt der Paulus einmal, ein Knecht des Herrn ist jemand, der milde ist, der sanft mit den anderen umgeht und nicht draufhaut. Das ist mir auch schon passiert. Also ist mir hier passiert. Ich musste mit jemandem, oder ich wollte mit jemandem sprechen, für wo ich verantwortlich bin. Und dann ist diese Person irgendwann weggegangen. Ja, Mann, was hast du eigentlich gemacht? Hättest du nicht eine Woche warten können, bis sich das beruhigt hat, das freier ist und dann kannst du das sagen? Ich habe der Person gesagt, du hast jetzt jemanden, wo du dich unterordnen musst und hören musst, was der sagt, weil ich das leite. Und dann musste ich eine Woche später, oder ich glaube, es war eine Woche später, hingehen und sagen, du, da habe ich mich ganz falsch verhalten. Ich habe mir von dir Unterordnung eingefordert, das geht nicht. Das durfte ich nicht machen. Dann sagt sie, ja, ich habe mich auch nicht richtig verhalten, sondern dann kommt Versöhnung. Aber der erste Schritt, denken wir immer dran, den muss ich tun. Nicht warten, bis ein anderer kommt, egal auf welcher Seite ich stehe. Ich mache den ersten Schritt. Wir sollten sanftmütig sein, langmütig, also lange aushalten können. Und das ist oft schwer. Einen Sonntag, meine Geschwister, aushalten, das kriegen wir hin. Aber ein ganzes Jahr lang wird dann schon anders. Und hier steht es ja im nächsten Vers, ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. So dieses Ertragen, kommt ja gleich noch im nächsten Vers die Liebe, aber dieses Ertragen geschieht in Liebe und sind wir ehrlich, es ist oft ein Ertragen. Wir sind so ein bunter Haufen und vor allem wir hier, aus welchen Ecken wir hier und Hintergründen wir zusammengekommen sind und oft ist es schwer, es ist schwer im Umgang mit den anderen, weil der so anders geprägt ist. Und dann wird es ein Ertragen, aber das ist normal. Im Epheser sagt der Paulus, ertragt einander in Liebe. Und es ist schwer mit anderen. Wir dürfen nicht so tun, als wäre hier alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist doch kein Problem, der ist gläubig, ich bin gläubig, jetzt sind wir die besten Freunde für den Rest des Lebens. Das ist doch Quatsch, das ist doch nicht die Realität. Und es bleibt ein Ertragen. Und er ruft uns dazu auf, tut es und vergebt einander. Es ist doch oft schwer, so zu vergeben, je nachdem, was jemand getan hat. Es gibt manchmal so Kleinigkeiten im Gespräch, sagt einer mal was, das war gemein, und war aber nicht so schlimm. Und dann ist das ja kein Problem, dem zu vergeben. Und wenn es schlimmer wird, dann wird es schwer. Der Jesus sagt einmal, dass man dem Bruder, also wenn er gesündigt hat, soll man ihm das sagen. Und wenn es ihn reut, dann sollst du ihm vergeben. Also das heißt, sei vergebungsbereit und wenn du siehst, dem tut das wirklich leid, was er dir angetan hat, dann vergib ihm auch. Also wir dürfen die nicht billig machen, die Vergebung, und jedem irgendwo wie aus dem Fenster rausschmeißen. Hier, nimm du das, nimm jener. Ihm tut es gar nicht leid, der sieht das Problem gar nicht. Aber sag ihm, dass du ihm vergeben hast. Nein, dann warte und bete für ihn, dass du ihm das sagen kannst, dass es auch ankommt, dass es eine echte Versöhnung ist. Jesus vergibt uns ja nicht die Schuld pauschal, sondern dann, wenn wir zu ihm kommen. Das ist diese Vergebung, das ist schon, da geht es wirklich ans Eingemachte. Denn wir verstehen ja auch manchmal schnell, Vergebung ist so, egal was passiert ist, man vergibt und dann ist alles wie vorher, im nächsten Augenblick schon. Und das stimmt einfach nicht. Ich habe mal in dem Zusammenhang von jemandem eine Geschichte gehört, da war eine blinde Geschäftsfrau. Also die muss schon tüchtig gewesen sein, dass sie das blind schafft, aber sie war auf Geschäftsreise in einem Hotel und geht so durch die Hotellobby und da sitzen zwei Männer an der Theke und der eine sagt zum anderen, weil sie ja gar nicht so schlecht aussah, die schnappe ich mir jetzt. Weil der Flur immer mit diesen schönen weichen Bodenbelägen ausgelegt ist, mit den kuscheligen, hört sie die Schritte von dem Mann nicht und in dem Moment, wo sie die Tür öffnet, stößt er sie ins Zimmer und den Rest sparen wir uns. Jetzt kommt nach einiger Zeit kommt es in einem Interview dazu, dass sie interviewt wird und das war bekannt und der Interviewer fragt sie, ob sie dem Mann denn vergeben hätte. Und sie sagt, naja, ich will das mal so sagen, den Tod wünsche ich ihm nicht mehr, aber zum Kaffee würde ich ihn noch nicht einladen. Ich denke, wir verstehen das, bei der Schwere der Tat lädst du nicht einfach jemanden zum Kaffee ein und tust so, als wären wir die besten Freunde. Manchmal braucht es Zeit und wenn ich derjenige bin, der mal, wir gehen mal von dem gar nicht aus, aber wenn wir uns hier verletzt haben, dann darf ich nicht davon ausgehen, dass wenn ich dem anderen gesagt habe, vergib mir, dass er morgen mein bester Freund ist. Das muss manchmal ausheilen. Vergebung ist der Beginn einer Heilung. Weil je nach Schwere der Verletzung kann das dauern. Und dann müssen wir es dem anderen auch zugestehen, dass das dauern kann. Es geht aber immer erst dann, wenn die Versöhnung geschieht. Und dann sagt er im nächsten Vers, über dies alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also das ist die Ausreifung schlechthin, wenn du da drüber oder in einigen Bibelübersetzungen heißt es dazu, die Liebe anziehst. Und es steht im Griechischen ein Wort, das heißt die Agape-Liebe oder Agape-Liebe, ich denke, das haben wir schon mal gehört. Und es ist interessant, für die Griechen damals war das, als die erste griechische Übersetzung vom Alten Testament mal rauskam, dann haben die Übersetzer für die Liebe Gottes nicht die üblichen Worte genommen, die die Griechen benutzen, sondern hat dieses Wort genommen, das für die eher so ein Nischenwort war, das hat man nicht so oft gebraucht. Und haben das für die Liebe, also da die Liebe so übersetzt, wenn es um die Liebe geht, die Gott zu uns hat. Und das ist nicht, vielleicht kennt jemand das Wort Phileo, jemand freundschaftlich lieb haben. Das ist ein anderes Wort. Und jemand hat das mal so erklärt, er sagte, Liebe, also diese Liebe, ist der feste und unverbrüchliche Wille. Nicht das Gefühl, diese Liebe pfeift unter Umständen auf das eigene Gefühl, weil sie die ja abgelegt hat, wenn man zornig sein will. Sie ist der feste und unverbrüchliche Wille, meinem Gegenüber das Beste zu tun, egal was es kostet und egal ob es ihm oder mir wehtut. Und das ist die Liebe, mit der wir über alles drüber ziehen sollen, mit der wir einander begegnen sollen. Das kann manchmal hart sein, aber der Hintergrund sollte doch zu merken sein, dass man es gut meint mit jemandem. Kann auch freundlich sein, denn freundlich sollen wir auch sein. Das sollte der Ton sein, der uns dominiert. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Und hier steht für das Regieren ein Wort, also der Friede soll ein Schiedsrichter sein. Der soll sagen dürfen, du kriegst die rote Karte, gehst vom Platz. Und du, dieser Gedanke, der darf weitermachen. Und da gehören zum Beispiel, lesen wir im Philippa, da gehört das Sorgen ablegen zum Beispiel dazu. Also man kann sich ja unheimlich kaputt sorgen. mit Zukunftsängsten? Wie geht es mit dem Beruf weiter? Wie geht es in dieser Welt mit der Familie weiter? Wie geht es in der Gemeinde weiter? Du kannst dich kaputt machen damit. Und noch das müssen wir bei ihm ablegen und den Frieden. Das kommt ja in dem Epheser 2 vor. Der das Blut am Kreuz gegeben hat, ist unser Friede. Und dem sollen wir die Sorgen abgeben, weil er sich besser drum kümmern kann, weil es viele Dinge gibt in unserem Leben, viele Dinge, die können wir im Leben nicht beeinflussen. Da kannst du nichts machen. Da kannst du nur warten, was passiert. Und in uns drin soll der Friede Gottes dieser Schiedsrichter sein. Dass wir inneren Frieden halten mit Gott. Und es ist viel wichtiger als das, was um uns herum passiert. Als erstes, bis in einem Punkt müssen wir immer Egoisten sein. Zwischen dem Herrn Jesus und mir darf nichts stehen. Da muss Friede sein. Das muss sich auch in meinen Gedanken äußern. Zu diesem seid ihr ja auch berufen. Es ist unsere Berufung, Frieden zu sein in einem Leib. Da haben wir es wieder. Wir sind ja ein Leib. Das ist ein anderes Bild aus der Bibel für Gemeinde. Wir sind ein Leib. Wir sind nicht verschiedene Leiber, die miteinander zurechtkommen müssen. Wir sind verschiedene Glieder an einem Leib. Und er ist das Haupt, der die Glieder steuert, die einzelnen Glieder. Und lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit. Also was unter uns reichlich da sein soll an dem, was wir reden, sollte von Christus sein. Das soll uns dominieren. Und dann sagt er ja weiter, das soll in Weisheit passieren. Und Weisheit kriegen wir nur bei ihm. Damit meint er ganz sicher nicht menschliche Weisheit, sondern die Weisheit Gottes. Wie ich dem anderen sagen soll. Und das wissen wir aus dem Jakobus, darum sollen wir bitten, dass wir das bekommen und unsere Bibel fleißig lesen, damit wir wissen können, was Weisheit bei Gott ist. Und lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich. Also hier haben wir den Aufruf zu singen. Und dann sagt er, ihr sollt zum Beispiel Psalmen singen, Lobgesänge. Und Psalmen sind oft auch Klage. Wir klagen bei Gott über unser Leben. Es ist oft sind wir so, wir beklagen uns bei allen Menschen, aber nicht bei ihm, obwohl wir das tun sollten, weil er derjenige ist, der das Herz zur Ruhe bringen kann, weil er derjenige ist, der uns entweder den Beistand gibt, dass wir es durchhalten oder der die Situation verbessert oder uns rausholt. Zu ihm müssen wir gehen und klagen. Und die Lobgesänge, ja, dass wir Gott loben für das, was er ist und was er für uns getan hat. Und die geistlichen Lieder. Es müssen Lieder sein, die auch vom Geist Gottes geprägt sind und nicht von unserem Fleisch. Also die ungeistlichen Lieder. Das stellt er ja gegenüber, dass es hier einen Unterschied gibt. Und er sagt, das soll lieblich passieren. Und jetzt habe ich zwei Dinge mal nicht gesagt, die hier drin stehen. Die wollte ich jetzt sagen. Er sagt, lehrt und ermahnt einander damit. Also Lieder oder das Singen ist zur Lehre gegeben. Wir gehen oft den Schritt zu schnell und landen dann nur bei den Lobgesängen. Und Singen ist nur Lobpreis. Nee, Singen ist als erstes lehren und ermahnen. Und hier steht nicht das klassische Wort für ermahnen, jemand seelsorgerlich auf was hinweisen, ihn ermutigen, ihn mitnehmen, sondern es steht ins Gewissen reden. Das soll der Gesang bewirken bei uns. Und er sagt, macht es lieblich in euren Herzen. Ein Gesang, der nicht im Herzen stattfindet, sondern nur mit dem Mund auf dem Klavier, der taugt Gott für Gott nichts. Das interessiert ihn nicht. Das soll im Herzen sein, dass diese Dinge uns wirklich bewegen innerlich, dass es das ist, worauf unser Denken gerichtet haben. Und zum Schluss sagt er, und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Wir müssen uns immer bewusst machen, wenn wir was tun, dann sollen wir es in seinem Namen tun können. Also er muss sagen, ja, das hätte ich jetzt auch so gemacht. Und das ist eine hohe Anforderung. Wissen, das geht nur, wenn ich sterbe, wenn ich töte meine alten Glieder und er immer mehr in mir Gestalt annehmen kann. Und das geht im Herzen los, mit meiner Gesinnung. Da beginnt es, wenn es da nicht beginnt, hilft alles andere nicht. Ich kann von jemandem von außen nicht umbauen, das geht nicht. So bin ich aufgewachsen in einer Gemeinde, da wollte man die Leute oft von außen umbauen. Man hat es ihnen übergestülpt. mit Regeln, was sie alles nicht tun sollen. Aber es hilft nichts. Da laufen viele Gestalten dann rum, die in den Regeln konform sind, und dann merkst du, wenn sie reden und die großen Leute sind nicht dabei, dann merkst du, da stimmt was vorne und hinten geistlich nicht. Da kriegst du einen Zweifel, ob die überhaupt geistlich sind, auch wenn es äußerlich so aussieht. Aber es beginnt im Herzen, und er sagt Gott Dank durch ihn. Und sind wir ehrlich, das ist auch unsere Krankheit. Wir danken Gott für alles und das ist richtig. Wir vergessen immer von Herzen dafür zu danken, dass er uns gerettet hat. Dass wir das Erbe im Himmel haben durch Jesus Christus.